So, für die, die nicht ein ganz gutes Gedächtnis haben, will ich noch mal erinnern, wo wir angelandet sind. Wir haben ja das Generalthema rechte Rede. Und in dem Zusammenhang haben wir uns daran erinnert, dass der Buddha vier Arten von Sprache benennt, die er nicht empfiehlt, weil sie unheilsam sind. Und vier Arten von Sprache, wo er sagt, okay, denen könnt ihr folgen, die sind heilsam, das ist in Ordnung. Zwei davon haben wir bisher besprochen gestern. Musa war da, betrügerische Rede, Lüge. Das zweite war hintertragen, Intrigen spinnen, etc. etc. Und es bleiben zwei übrig, die werde ich heute Morgen nochmal zur Abrundung euch vortragen und dann gehen wir einen Schritt weiter. Nächster Punkt, barsche Rede, Parusa-Vaca im Pali. Hier geht es nicht so sehr um die Inhalte der Worte, sondern hier geht es darum, wie diese Worte rüberkommen, also die Art und Weise, wie sie gestaltet sind, was da für Pfeffer dahinter ist oder nicht, also die Form von Sprache. Ich zitiere gleich mal, wie der Erwachte selbst das definiert. Er gebraucht grobe Worte. Er äußert Worte, die grob, hart, verletzend, beleidigend sind, dem Zorne nahe und der Konzentration abträglich. Schon eine ganze Menge drin. Ja. So, die Eingangsstufe dieser Art von Sprache ist, dass man sich nicht an die Gepflogenheiten hält und das, was so gesellschaftlich üblich ist, dass man unhöflich ist, dass man rau ist, ein bisschen roh in seiner Art, dass die Ausdrucksweise nicht so wirklich glatt ist, sondern ein bisschen holprig und laut ist. Aber das kann man natürlich noch steigern, dadurch, dass man sehr negative Emotionen damit reinbringt, mit der entsprechenden Energie, die dahinter ist. Also, dass man schimpft und schilt und laut ist und poltert und Krach macht. Die Grundtendenz kann man leicht ablesen. Das ist eine Art von Sprache, die bei dem Zuhörer schlecht ankommt. Warum? Weil sie wehtut. Ja? Das ist eine Form von Rede, die man nicht gerne anhört, weil sie beleidigend ist, herabsetzend ist, diskriminierend, ausgrenzend und darauf zielt, ja, dem anderen ein bisschen einfach weh zu tun. Und eine Sache nennt der Buddha speziell auch nochmal, weil das eine Art ist, andere unter Umständen öffentlich auch bloßzustellen. Das ist noch so eine besondere Art, die sehr schmerzlich ist. Und er formuliert deshalb ausdrücklich, man möge vor anderen niemanden öffentlich bloßstellen. Das nur mal als ein paar Beispiele, damit ihr eine Ahnung habt, in welche Richtung sich das Thema bewegt. Und diese Beispiele sind sehr offensichtlich. Da muss man niemanden jetzt darauf hinweisen, dass das grob und verletzend ist. Das merkt man unmittelbar. Aber man sollte nicht außer Acht lassen, dass verletzende Rede auch sehr, sehr subtil sein kann. Also wenn ich jemanden anschreie, merkt er sofort, da ist was los. Aber ich kann auch ganz leise und ganz mit Lächeln jemanden sozusagen den Dolch irgendwo zwischen die Rippen schieben. Also Spott ist so etwas. Ja, wenn ich spöttisch rede, dann mache ich jemanden bewusst lächerlich, setze ihn herab. Mit nettem, lieben Gesicht und ganz leise auch. Und wenn ich das sozusagen noch steigern will, dann komme ich so eine sarkastische Haltung hinein. Das wäre ein beißender Spott, was wirklich ätzend ist. Und wenn ich das zu meiner Lebenshaltung mache, das passiert oft, dass Menschen sich da so hineinarbeiten, dass das ihre Grundtendenz ist, so zu agieren, dann nennt man das Sarkasmus. Das ist sozusagen die übelste Art und Weise, weil es nicht nur momentan auftaucht, sondern sich über längere Zeiträume hinweg erstreckt. Und letzter Punkt, ohne dass wir das auswalzen müssen, habe mir das Stichwort Hohn nochmal aufgeschrieben. Hohn ist auch eine Form von Spott, aber eine, wo zusätzlich noch Verachtung meines Gegenüber hineinkommt. Da seht ihr schon, wie vielfältig diese Formen von falscher Rede an dieser Stelle sein können, von laut und ganz leise, aber immer mit dem Hintergrund, es tut weh. Das Merkwürdige bei dem Thema, bei dem wir jetzt sind, grobe Rede, ist, dass es selbst im Orden damals schon zu solchen verbalen Ausfällen gekommen ist. Es ist also nicht so, dass das jetzt eine neuere Entwicklung wäre, sondern damals schon zu Buddhas Zeiten ist es vorgekommen, dass es da heftig zur Sache ging. Und ganz berühmt geworden, geradezu berühmt geworden, ja, ist der Streit von Kosambi, wo es wirklich ganz, ganz heftige Wortgefechte gab. Und der Witz dabei, das kennen wir alle ganz gut, es ging nicht um die großen Dinge dieser Welt. Es ging darum, dass einer vergessen hatte, seine Waschschüssel auszuleeren. Und ein anderer hat es gesehen, hat das moniert und dann ging es hin und her, habe ich recht, habe ich nicht unrecht. Dann teilte sich der Sangha in zwei Teile und die haben ja das gemacht, was ich mit meinen Händen andeute. Und in der Lehrrede, das ist die M48, wer das nachlesen will, wird die Situation so geschildert. Bei dieser Gelegenheit waren die Bhikkhus bei Kosambi in Streit und Zank verfallen und waren in Streitgespräche vertieft, bei denen sie sich gegenseitig mit Worten, die Dolchen glichen, verletzten. Also das war nicht im Bierzelt, war nicht beim Oktoberfest, sondern das war im Orden unter Ordensbrüdern. Aber was ich damit sagen will, ich gehe deshalb nochmal zurück auf das Eingangszitat, es ist nicht nur so, dass man bei solcher Redeweise sein jeweiliges Gegenüber verletzt, sondern was man sehr selten eigentlich genug beachtet, dass der Sprecher selbst sich damit schadet. Ja, also das geht unmittelbar zu ihm zurück. Und in dem Satz, den ich vorher zitiert habe, sagt der Buddha auch genau, worauf sich das bezieht. Er sagt nämlich, dass durch eine solche Art und Weise der Sprache man selbst nicht samadhi-fähig ist. Das heißt, man kommt selbst gar nicht zur inneren Ruhe. Und das ist auch völlig normal, wer innerlich in seinem Herzen wild und roh und aufgewühlt ist, nicht, der wird so sprechen, beziehungsweise umgekehrt. Wenn ich auf diese Art und Weise mich mit meinen Mitmenschen auseinandersetze, dann kann ich innerlich gar nicht zur Ruhe kommen. Also innen und außen korrespondiert unmittelbar zueinander. Da gibt es noch einen schönen Satz, den haben wir dieser Tage schon gehört. Ich glaube, Sabine hat ihn schon mal zitiert. Ist ein Mensch geboren, so entsteht in ihm, in seinem Mund eine Axt, mit der er, wenn er üble Worte spricht, sich selber schlägt. Das ist vielleicht eine gute Mahnung, wenn man so das Gefühl hat, jetzt muss ich dem mal eins draufgeben, dass man mitdenken soll, ja, der Schlag trifft mich genauso. Und das Naheliegende, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das Naheliegende, wenn ich mit einem anderen roh umgehe, ist, dass das vielleicht unmittelbar auch verbal zu mir zurückkommt. Denn es ist ja nicht so, dass alle das so in Demutshaltung hinnehmen und sagen, ja, ja, ist in Ordnung, sondern da gibt es ja genügend Leute, die selbst dann mit harten Bandagen unmittelbar zurückschlagen. Heißt, in der Formulierung des Erwachten, zu keinem rede hart und rau, leicht möchte er es erwidern dir. Das können wir aus Erfahrung, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es ja gewöhnlich auch zurück. Um das zusammenzufassen, die Empfehlung des Erwachten, die in immer ähnlichen Wortlauten sozusagen die Essenz zusammenfasst: Barsche Worte hat er verworfen, von barschen Worten hält er sich fern, Worte, die lauter sind, dem Ohre wohltuend, liebevoll, zum Herzen dringend, höflich, viele ansprechend, vielen angenehm, solche Worte gebraucht er. Also das ist die Grundformel, wenn man sich orientieren will, wie soll denn meine Sprache sein, was die Form betrifft, ja, die Art und Weise, wie ich mich äußere, sind hier eine ganze Reihe von Stichworten genannt, an denen man sich orientieren kann. Die Botschaft ist klar: Was man sagt, soll man so sagen, dass das bei den Zuhörern möglichst gut ankommt, dass er es gerne hört, dass das sein Gemüt angenehm, sein Herz angenehm berührt und dass man auch die gesellschaftlich üblichen Verhaltensweisen annimmt, einfach um sich auf einer Ebene mit jemandem zu treffen, die konsensfähig ist, sage ich mal. Punkt. Kommen wir zur vierten Variante von unheilsamer Rede. Geschwätz, sage ich mal, als erstes Stichwort. Man könnte auch sagen, Gerede, Plappern und Plaudern, Geschwafel. Das sind so Situationen, wo ein Wortschwall sich über den Gesprächspartner ergießt. Die Worte kommen so, wie die Triebe es wollen. Da ist so ein Selbstlauf drin, so eine Eigendynamik. Deshalb ist da auch gar keine Struktur drin. Man nimmt nicht Acht darauf, ob das jetzt gerade in die Situation passt, ob der Gegenüber oder das Gegenüber zuhören kann. Das heißt, es kommt so von innen heraus und man hat keine richtige Kontrolle über das, was da passiert. Ihr kennt das, wie der Erwachte das beschrieben hat. Er ist ein Schwätzer. Er redet zur falschen Zeit, sagt, was nicht den Tatsachen entspricht, redet nutzloses Zeug, spricht wieder das Dhamma und die Disziplin. Zur falschen Zeit sagt er die Worte, die nutzlos, unvernünftig, maßlos und sinnvoll. Nein, sinnlos sind. Das Pali-Wort dafür ist ganz bezeichnend auch, das ist so ein bisschen lautmalerisch. Es heißt Sampa Palapa. Wenn man das übersetzt, ist das bla bla bla, bla bla bla, oder da labert einer so vor sich hin. Da sieht man, wie die Sprache das auch ein bisschen transportiert, dass man unmittelbar das Gefühl dafür kriegt, was da gemeint ist. Das Wesen dieser Sprache ist einfach die Oberflächlichkeit. Es ist belanglos, was da gesagt wird. Das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck, das ist ohne Tiefgang. Und kleine Bemerkung zur Übersetzung. Kai Zumwinkel hat ihr wiedergegeben, er sagt auch etwas, was nicht den Tatsachen entspricht. Abhuta Vadi heißt das im Pali. Das ist richtig übersetzt, kann man nicht meckern. Aber nach meinem Empfinden passt es gar nicht so recht hierher. Denn wenn einer nicht den Tatsachen entsprechend spricht, ist das eher so im Bereich der Lüge. Und das, glaube ich, ist auch der Hintergrund, warum Neumann sagt, er spricht ohne Sinn. Ja? Also es hat keinen Sinn, was der redet. Ob du zuhörst oder nicht, macht dir gar nichts aus. Jetzt kommt ein Aber, dass man dieses Abstehen von Sampa Palapa nicht zu eng fasst. Denn da ist eine Gefahr drin, dass man unter Umständen denkt, oh je, da darf ich ja jetzt nur noch über die letzten Dinge der Existenz reden. Alles, was nicht philosophisch ist oder so, muss ich aus meinem Leben streichen. Das wäre ein Irrtum. Das wäre sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil man da ein bisschen zu weit geht. Warum? Weil auch im Alltag Belangloses oft eben nicht belanglos ist. Also wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Was macht die Oma oder wie auch immer? Kann das belanglos sein, wenn ich einfach nur so Formeln von mir gebe? Interessiert mich gar nicht, was dahinter steht. Aber wenn ich wirklich Interesse habe für das Wohlergehen eines anderen, wenn ich ihm vielleicht auch ein aufhellendes, ermunterndes Wort sage, dann ist das durchaus sehr alltagsnah, sehr lebensnah, aber in dem Sinne nicht Geplauder und Geplapper, weil es ja wirklich etwas hat, was dem anderen helfen soll, was ihn unterstützen soll, etc. etc. Also was Gerede ist, hängt auch ein bisschen, nein, hängt relativ viel von der Absicht ab, die damit verbunden ist. Nicht? Also dieses Belanglose ist nicht belanglos, aber natürlich auf einen engen, vordergründigen, weltlichen Bereich bezogen. Es geht eben nicht über diese Alltagstiefe hinaus oder Alltagsebene hinaus. Und damit bin ich bei dem karmischen Hintergrund, warum der Buddha sagt, man soll an dieser Stelle vorsichtig sein. Ich hatte ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Sprache, Sprechen auch Wirkungen hat. Und so ist es doch klar, wenn ich mich auf dieser Ebene alleine bewege, dieses Plaudern, Reden, Schwätzen, Geschwafel, nicht? Dann bewegt sich mein Geist ja auch permanent auf dieser Ebene. Und wenn ich nur so rede, ist mein Geist nur in diesem Kontext verhaftet. Das heißt, Ich baue mir damit mein eigenes Gefängnis. Ich komme nicht raus, ich habe keine anderen Perspektiven in meinem Leben. Weder nach oben noch nach unten. Das heißt, das ist wirklich die Fessel, die ich mir selbst anlege, wenn ich sprachlich auf dieser Ebene bleibe. Ich habe die Chance, die im Sprechen vorhanden ist, nicht gesehen und schon gar nicht genutzt und damit auch anderen nicht helfen können. Deshalb ist die Konsequenz, wie bei den anderen Themen auch, Plappern und Plaudern hat er verworfen. Von Plappern und Plaudern hält er sich fern. Zur rechten Zeit spricht er, den Tatsachen gemäß, gehaltvoll, der Lehre und Ordnung getreu. Seine Lehre ist wert, dass man ihrer gedenke. Sie ist gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt dem Gegenstand angemessen. Also da ist schon ein eigener Vortrag drin. Ich raffe natürlich und sage nur das Wesentliche. Hier ist natürlich ausgesagt oder auch ausgesagt, dass es nicht reicht, das Schlechte einfach zu lassen. Also bin ich nur ruhig. Sondern die Aufforderung, die damit auch verknüpft ist, ist ja, man muss das positive Gegenstück dazu pflegen. Also nicht nur dummes Zeug weglassen, sondern auch vernünftige Dinge sagen. Dinge, die Zweck und Ziel und Unterstützung verheißen. Ja. Und das Beste, was man auf dieser Ebene machen kann, ist, wenn man über Dhamma und Vinaya spricht. Also über die Wahrheit des Erwachten und über die Übungsweise, über die Zucht, die damit unter Umständen verbunden ist oder verbunden sein soll. Da legt ein Mönch die Lehre, wie er sie gehört und verstanden hat, den anderen ausführlich dar. Je mehr und mehr er nun die Lehre, wie er sie gehört und verstanden hat, den anderen ausführlich darlegt, desto mehr und mehr gelangt er selber zum Verständnis der Lehre und des Sinnes. So wie vorhin bei der negativen, schlechten Rede man der Gelackmeide ist, weil man sich gleich auch wehtut, so ist jemand, der sinnvoll spricht, zielgerichtet spricht, auch einer, der selbst profitiert, weil nicht nur der Zuhörer etwas davon hat, sondern weil man als Sprecher immer auch mit im Boot sitzt und immer auch profitiert. Und ein letztes zu diesem Kontext, das ist das Vermeiden von Geschwätz. Ich habe ja gesagt, dass im Orden auch es zu heftigem Streit gekommen ist. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass das nun überall und ständig war. Sondern der Orden früher, zu dieser frühen Zeit, war noch intakt. Das heißt, er hatte noch einen Vorbildcharakter. Und der Buddha erwähnt es auch jetzt gerade in Bezug auf Geschwätz, wo er sagt, oder wo über ihn gesagt wird, der Erhabene blickte still über die lautlose Schar der Mönche hin und wandte sich an sie. Frei von Gerede ist diese Versammlung, dem Gerede entfremdet, ist rein auf das Wesentliche gegründet. Das ist die Heilsgängergemeinde des Erhabenen, würdig der Verehrung, würdig der Spende und der Begrüßung. Das beste Feld in der Welt für ein Wirken mit guten Folgen. Mach mal eine rhetorische Pause, um anzuzeigen, dass wir ein neues Kapitel aufschlagen. Wobei das jetzt gar kein neues Kapitel ist, sondern ich werde dieselbe Sache wieder erzählen, dieselben Inhalte, dieselbe Botschaft, nur unter einer ganz anderen Perspektive, aus anderer Sicht, um es so nochmal besser zu fassen und nochmal tiefer zu vermitteln. Und zwar will ich das anhand einer Lehrrede tun, die ihr vorab schon bekommen habt. Das ist die 58. Lehrrede der mittleren Sammlung. Sie ist überschrieben mit Abhaya. Das ist eine meiner Lieblingslehrreden schon immer gewesen und auch für mich immer eine große Herausforderung gewesen. Ich erzähle erst mal den Hintergrund, vor dem sich das Ganze abspielt. Also die Szene spielt in Rajagaha. Und zwei damals in dieser Region bekannte Persönlichkeiten unterhalten sich miteinander. Das ist einmal der Prinz Abhaya, der Sohn von König Bimbisaro, und ein sagen wir, Sektenführer, Oberhaupt einer anderen, damals konkurrierenden Religion, der Chinas. Das ist Nataputo. Nein, wie heißt der? Niganta Nataputo. So. Und dieser Prinz, dieser junge Mann, ist Anhänger dieses Nataputo. Und die unterhalten sich. Und der Chef dieser Sekte sagt, weißt du was? Ich schlag dir vor, du legst den Buddha mal aufs Kreuz. Da wirst du sofort berühmt. Alle reden von dir. Und ich sag dir auch, wie du das machst. Du fragst den Buddha, du sag mal, sagst du auch manchmal Dinge, die anderen Menschen wehtun? Wenn der dann sagt, nein, sagst du, ja, da bist du ja wie jeder andere auch. Denn wir reden so, dass es den anderen wehtut. Wenn der aber sagt, nein, das mache ich nicht, dann hast du ihn auch, weil er seinem Vetter Devadatta mal wirklich die Meinung gegeigt hat. Er hat ihm Dinge gesagt, die ihm wirklich unangenehm waren. Und der junge Mann ist natürlich begeistert, berühmt zu werden, indem man den Buddha sozusagen vorführt. Das ist eine tolle Sache. Und wenn man dann auch noch weiß, wie es geht, was soll man da Besseres noch haben? Also geht er zum Buddha hin, sagt, würdest du zu mir zum Essen kommen? Ich lade dich ein, da können wir uns auch ein bisschen unterhalten. So, und das ist dann auch der Fall. Nicht? Der Buddha erscheint dann am nächsten Tag zur rechten Zeit und setzt sich hin und das Ganze soll losgehen. Und da setzt jetzt das ein, was ich euch vorlesen will. Aber ja, sprich, die verabredete und auswendig gelernte Sache lässt er jetzt los. Sagt, ja, ehrwürdiger Herr, würde denn der vollendete Worte äußern, die anderen unwillkommen und unangenehm sind? Antwort? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, Prinz. So, und da ist er jetzt natürlich völlig verdattert und sagt, ne, jetzt haben wir sozusagen verloren und bekennt dann alles, was im Hintergrund gelaufen ist, sagt, tut mir leid, ist schief gegangen, ich habe es probiert, gell, aber so ist es. Er hat nämlich, sein Geist ist so programmiert, dass er eine eindeutige Antwort erwartet hat, ja oder nein. Als die aber nicht kam, wusste er nicht mehr weiter. Wie kann ein so junger Kerl auch glauben, dass er mit einem Buddha sozusagen zurechtkommt auf diese Ebene? Was macht der Buddha? Er geht nicht auf die Ebene ein, die sein Gesprächspartner vorgeschlagen hat, sondern geht sofort in eine andere, höhere Dimension und betrachtet das aus dieser Perspektive und sagt ihm in anderen Worten, darauf kommt es nicht an. Es ist nicht der springende Punkt, ob eine Rede einem wohltut oder nicht. Es hat ganz andere Hintergründe. Und das ist jetzt sozusagen die Basis, dass der Buddha den Gesprächsfaden in die Hand nimmt und sagt, jetzt sage ich dir mal, auf was es ankommt. Und ihr habt bemerkt, dass der Erwachte jetzt gar nicht ihn irgendwie beschimpft oder sagt, was machst du da für ein Blödsinn? Und gar nicht beleidigt ist oder irgendwas und ganz sachlich sagt, jetzt hör mal, Junge, ich erkläre dir, was es mit Sprache wirklich auf sich hat. Bei dieser Gelegenheit lag ein junges, zartes Kleinkind unbeholfen auf dem Schoß des Prinzen. Da sagte der Erhabene zum Prinzen, aber ja, was meinst du, Prinz? Wenn dieses Kind ein Stöckchen oder einen Kieselstein in den Mund stecken würde, während du oder dein Kindermädchen nicht darauf aufpasst, was würdest du dann mit ihm anfangen? Nun, ehrwürdiger Herr, ich würde es herausnehmen. Wenn ich es nicht sofort herausnehmen könnte, würde ich seinen Kopf in die linke Hand nehmen und dem ich einen Finger der rechten Hand krümme, würde ich es herausnehmen, auch wenn dabei Blut flösse. Warum ist das so? Weil ich Mitempfinden mit diesem Kind habe. Also der Erwachte guckt sich die momentane Situation an und aus dieser Situation entwickelt er die Strategie, wie kann ich mit dem jungen Mann umgehen. Und er sieht, dass er seinen Sohn auf dem Schoß hat. Und fragt ihn, ja, was machst du denn, wenn der sich irgendwas in den Mund steckt und es droht, da sich zu verschlucken? Nur sagen, ist doch ganz einfach, ich nehme das raus. So weit, so gut. Aber der springende Punkt ist, dass der junge Mann sagt, ich nehme diesen Scherben oder Kiesel oder was auch immer aus dem Mund, selbst wenn es im Moment dem Kind wehtut. Und das sind wir bei dem entscheidenden Punkt, dass er selbst in der konkreten Situation beweist, dass das Wehtun oder Nicht-Wehtun in der konkreten Situation gar nicht das Entscheidende ist, sondern die langfristige Perspektive, die damit verbunden ist, ist das unter Langzeitperspektive hilfreich, heilsam oder schädlich. Und da sehen wir auch die große Pädagogik des Erwachten. Er lehrt nicht einfach, er doziert nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5, wie ich das so mache, sondern er lässt den jungen Mann die Wahrheit selbst finden, weil er weiß, wenn der merkt, um was es in der Sache geht, wenn er es selbst herausfindet, ist es viel überzeugender, als wenn man sagt, ja, hör mal, man muss und darf auf aktuelle Gefühle keine Rücksicht nehmen. Und ein wichtiger Punkt ist noch dabei, in dem aber ja selbst seine positiven Motive nennt, warum er das tut. Nicht, weil er sagt, ja, juristisch bin ich ja verantwortlich für das Kind, wenn was passiert, dann muss ich mich vor Gericht verantworten oder sowas. Alles nicht, sondern er sagt, ja, man macht die Dinge, um den Menschen zu helfen, weil man Mitempfinden hat, weil man möchte, dass es ihnen gut geht und nicht schlecht geht. Also Wohlwollen oder Erbarmen ist das Motiv, das hinter dieser Situation steht. Und da fällt es natürlich leicht, dieses Prinzip jetzt zu übertragen auf das Thema, das eigentlich ansteht. Wie geht man denn mit Sprache vernünftig um? Also damit ist, wenn man so will, jetzt der richtige Boden bereitet, damit der Erwachte jetzt seine eigene Botschaft loslassen kann. So, und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt müsst ihr wirklich Grips, Aufmerksamkeit und so weiter zusammennehmen, weil sonst, ich verstehe es nicht, wenn ich lese. Also, Worte, die der Vollendete als unwahr, falsch und nicht nützlich erkennt und die auch anderen unwillkommen und unangenehm sind, solche Worte äußert der Vollendete nicht. Worte, die der Vollendete als wahr und richtig, aber nicht nützlich erkennt und die auch anderen unwillkommen und unangenehm sind, solche Worte äußert der Vollendete nicht. Worte, die der Vollendete als wahr, richtig und nützlich erkennt, aber die anderen unwillkommen und unangenehm sind, für den Gebrauch solcher Worte kennt der Vollendete den richtigen Zeitpunkt. Worte, die der Vollendete als unwahr und falsch erkennt, aber die anderen willkommen und angenehm sind, solche Worte äußert der Vollendete nicht. Worte, die der Vollendete als wahr und richtig, aber nicht nützlich erkennt und die anderen willkommen und angenehm sind, solche Worte äußert der Vollendete nicht. Worte, die der Vollendete als wahr, richtig und nützlich erkennt und die anderen willkommen und angenehm sind, für den Gebrauch solcher Worte kennt der Vollendete den richtigen Zeitpunkt. Und warum ist es so? Weil der Vollendete Mitgefühl für die Wesen hat. Ich habe das immer als einen Hammerabsatz empfunden. Also ich kenne die Lehrrede sehr lange schon. Jedes Mal, wenn ich sie neu lese, merke ich, ich begreife nicht, was er sagt. Jeden einzelnen Punkt schon. Aber in dieser Gedrängtheit, in dieser Kompaktheit, wie hier gesagt wird, was rechte Rede ist, also ich bin da regelmäßig überfordert, was ich dann machen muss. Und das will ich mit euch auch praktizieren, dass ich die einzelnen Komponenten so nebeneinander mal auf den Tisch lege, sie einzeln angucke und dann hoffe, dass sowas wie ein Gesamtbild daraus entsteht. Fußnote heute Nachmittag. Wird ja der Ehrwürdige dazu eine Kontemplation machen, dass wir diesen Text dann nochmal vertieft und auf andere Art und Weise uns anschauen. So, um was geht's in der Sache? Die erste Grundbotschaft ist, dass der Erwachte sagt, ich rede nur dann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und die Aussage zunächst ist, Sprache, Worte haben vier Grundeigenschaften. Sie sind entweder wahr oder unwahr. Sie sind entweder unheilsam oder heilsam. Sie sind entweder angenehm oder unangenehm. Sie werden entweder zur rechten Zeit gesprochen oder zur unrechten Zeit. Das ist so ein Schema, das man generell anwenden kann. Aber das ist jetzt nicht nur eine bloße Beschreibung, sondern ist zugleich ein Werturteil drin. Denn je nachdem, welche dieser Eigenschaften vorhanden sind, weiß der Buddha, ich spreche oder ich spreche nicht. Was im Übrigen auch für uns gelten kann, wenn wir daran denken. Und das müssen wir jetzt sozusagen in der Hierarchie mal angucken, welche der Eigenschaften haben welches Gewicht bei der Betrachtung. Nummer 1. Heilsam, unheilsam. Ich sage, dieser Punkt ist entscheidend, ob man etwas sagt oder nicht sagt. Warum? Weil alle Wesen, wie wir wissen, nach Wohlstreben, alle Wesen Leiden vermeiden wollen und deshalb das oberste Gesetz ist, rede so, dass du Unheil, dass du Leiden vermeidest und dass du wohl mehrst. Das heißt, alles, was an unheilsamer Rede ist, ist tabu. Alles, was förderlich und nützlich ist, das ist sozusagen auf den Weg zu schicken. Der zweite Punkt, wahr, unwichtig. Normalerweise hat wahr und unwahr eine große Bedeutung in unserem Bewusstsein. Wir entscheiden uns, ja, das Wahre muss man doch sagen. Aber hier ist deutlich geworden oder wird deutlich, dass wahr oder unwahr zwar wichtig ist, aber nicht entscheidend ist. Warum? Wir haben das vorhin gehört, seichtes Gerede kann wahr sein, aber ist nicht heilsam. Hintertragen, hast du gehört, das beruht auf Wahrheit, ist aber nicht heilsam. Daraus sehen wir, dass Wahrheit einen relativen Stellenwert hat, aber keinen absoluten Stellenwert. Lieb und unlieb. Da ist uns, glaube ich, klar geworden, dass das unerheblich ist, weil das nur momentane, flüchtige Gefühle betrifft, die den Trieben entsprechen oder nicht entsprechen, aber nichts mit unserer Perspektive, existenziellen Perspektive zu tun haben. Der letzte Punkt, ob etwas rechtzeitig oder zu Unzeit gesagt wird, das ist auch wichtig. Es ist ja völlig klar, dass wenn mein Empfänger nicht aufnahmebereit ist, ich alles Mögliche erzählen kann, aber es ist wie in den Wind gesprochen, es kommt nicht an. Da kann man vielleicht drei unterschiedliche Varianten unterscheiden, warum und wann mein Gegenüber nicht empfangsbereit ist. Das eine ist, er muss schlicht und einfach körperlich fit sein. Wenn einer taub ist, nehmen wir einen Extremfall, ja, der hört nichts. Wenn einer krank ist, Ohnmacht hat, ja, starke Schmerzen hat, kann ich nicht über die fünf Silas oder irgendwas reden, der hört nicht zu. Ja. Oder emotional, wenn jemand zornig ist, ärgerlich, aufgebracht, ängstlich, was auch immer, ja, dann ist er so in seine eigenen Emotionen verfangen, der kann keine Botschaft aufnehmen. Und auch geistig, wenn jemand verwirrt ist, ahnungslos, ungebildet, kann ich bestimmte Dinge nicht sagen, weil ich weiß, das kam nicht an. Das Gegenteil brauche ich nicht auszuführen, das kann sich jeder denken. Man muss körperlich fit sein, man muss emotional in der Lage sein und auch geistig vorbereitet. Dann ist der Boden gelegt. Das klingt ja alles noch irgendwie nachvollziehbar und überschaubar. Aber unsere Welt ist komplex, unsere Welt ist kompliziert und das Dumme ist, dass das, was ich hier auch gesagt habe, nicht sich so ganz einfach in ein Modell packen lässt. Warum? Weil die einzelnen Komponenten, die für sich überzeugend sind, jetzt aber in einer ganz unterschiedlichen Kombination zueinander vorkommen können. Es ist ja nicht immer so, dass alles gleichzeitig vorkommt oder weg ist, sondern verschiedene Varianten. Denkerisch sind das 8, die werde ich euch alle nennen, aber faktisch können es nur 6 sein. Warum werdet ihr mitkriegen? Ich fange mal in der Reihenfolge an, wie es jetzt der Buddha selbst erklärt hat. So, da ist eine Rede unwahr, unheilsam und unlieb. Das heißt, es sind 3 negative Eigenschaften. Eine Lüge beispielsweise ist nicht wahr. Sie ist nicht förderlich und niemand hört sie gern. Der Buddha spricht nicht. Da ist eine Lehre wahr, unheilsam und unlieb. Das sind eine positive, zwei negative Eigenschaften. Beispiele: hintertragen, Verrat, Intrigen, Petzen. Was heißt das? Entzweiende Rede benutzt Wahres, führt aber zur Disharmonie und wird als leidvoll empfunden. Ergo, der Buddha spricht nicht. Da kann eine Rede sein wahr, heilsam, aber unlieb. Zwei positive, eine negative Eigenschaft. Zum Beispiel, wenn ich erinnere an den Tod, an Sterben, Vergänglichkeit, an eine Ermahnung, denkt dran, ihr seid sterblich, ist das entsprechend unlieb. Es hören viele Menschen gar nicht, obwohl es wahr ist und obwohl es nützlich ist. Und da sagt der Buddha zur rechten Zeit. Nicht? Wenn er merkt, jetzt ist mein Gegenüber empfänglich, dann spricht er diese Dinge aus. Die nächste Variante wäre unwahr, unheilsam, aber lieb. Zwei negative, eine positive Eigenschaft. Beispiel wäre schmeicheln oder ein falsches Versprechen abgeben. Das ist in der Sache falsch, es ist untauglich, aber wird mit Freude aufgenommen. Wenn einer sagt, du bist ein toller Kerl, dann nimmt man das mit Freude auf, auch wenn es nicht stimmt. Der Buddha spricht nicht. Da ist etwas wahr, heilsam und lieb. Das sind jetzt drei positive Eigenschaften. Warum? Wahr basiert auf der Realität, ist hilfreich und wohltuend. Zum Beispiel ja, religiöse Ermahnungen, religiöse Belehrungen. Die sind wahr, die helfen. Und man hört sie auch gern. Der Buddha spricht zur rechten Zeit. Und eins habe ich, glaube ich, übersprungen. Ja. Da ist eine Sache wahr, unheilsam und lieb. Ach, habe ich gesagt. So, also das sind erstmal die ersten sechs, die nicht nur denkerisch möglich sind, sondern die in der Realität vorkommen. Und unser Geist sagt, es gibt ja jetzt auch noch die Variante unwahr, heilsam, aber unlieb. Aber das ist ein Irrtum. Dieses Beispiel kann es nicht geben, weil unwahr und heilsam nicht zusammenpassen. Das kann der Kopf kann sagen, das gibt es doch, aber in der Realität gibt es es nicht, weil Unwahres nicht heilsam ist. Und unwahr, heilsam und lieb ist genauso falsch, auch wenn es einem jetzt angenehm erscheint. Wir haben das Beispiel der Notlüge schon mal besprochen. Es kann ja sein, dass einer sich gern belügen lässt, weil er denkt, ah ja, mir geht es hier gar nicht so schlecht und so weiter, alles gut. Aber letztendlich ist auch das falsch. So, wir haben jetzt einen komplizierten, aber wenn man es in der Wirklichkeit sozusagen nachprüft, nicht so komplizierten Sachverhalt, beziehungsweise eine Liste, anhand derer man die Kriterien festlegen kann, die uns sagt, hältst du den Mund oder kannst du was sagen? Aber über all dem schwebt dieser Grundsatz, den ich schon zweimal jetzt erwähnt habe, das Mitgefühl mit den Wesen. Das ist sozusagen das, was das Ganze in ein Gesamtpaket zusammenschnürt, dem eine vernünftige, tragfähige Basis gibt. Ergo, wir sind ja ausgegangen von der Rede, die einem wehtut, ob das nun heilsam ist oder nicht. Da muss man einfach konstatieren, dass die Wahrheit manchmal wehtut, aber dass man das in Kauf nehmen muss. Nehmen wir das Beispiel einer berechtigten Kritik. Also wenn mich einer kritisiert, tut's weh. Meistens. Ja, aber das ist unerheblich, ob das jetzt mir passt oder nicht. Das Entscheidende ist, ob der Betreffende das sagt, um zu helfen. Das wäre dieser Aspekt des Mitempfindens. Oder ob er mir das sagt, um mir eins auszuwischen. Aber es ist völlig unerheblich, ob mir das passt oder nicht. Weil selbst wenn es mir nicht passt und wahr ist, ist es etwas Förderliches. Ich kann anfangen, ja, mein Verhalten entsprechend zu verändern und habe etwas davon. Und das hat der Buddha oft gemacht. Ja, wenn immer er merkte, dass einer seiner Schüler, einer seiner Mönche oder Nonnen auf dem falschen Trip waren, hat er nicht gesagt, naja, vielleicht wird das wieder, sondern er hat sich den Betreffenden geholt, hat ihn sich vorgeknöpft und hat ihm deutlich gesagt, junge Mädel, du bist auf dem falschen Weg. Er war in der Sache klar, in der Wortwahl unmissverständlich und hat aber keine Rücksicht genommen, ob das dem Betreffenden im Moment schmerzlich vorkommt oder nicht. Ein Beispiel, auf das ich später nochmal zurückkomme, der berühmte Sati, der eine falsche Auffassung von Vinyana hat, nicht? Und nicht davon abkommen wollte. Und dem hat er wirklich gesagt, du Tor, ja? So hat es Neumann übersetzt, du Dummkopf, du tust dir Schlimmes an, wenn du bei dieser falschen Meinung bleibst. Und er war natürlich völlig betröppelt, das vor versammelter Mannschaft zu hören, aber das hat ihn, wenn ihr so wollt, gerettet. Wenn der in seinem falschen Bewusstsein geblieben wäre, hätte ihm das viel mehr Schaden gebracht als Nutzen. Nicht hart im Sinne von verletzen wollen, aber hart in der Sache. Ja. Er sagt, er macht keine klar, Kompromisse. Ja,
klar in der Sache.
Ja, gut. Nee, okay, einen letzten Aspekt will ich noch ansprechen, weil es ja ein Unterschied ist, ob man diese Richtlinien sozusagen kennt, ob man weiß, ja, das sind die Kriterien, nach denen ich meine Sprache ausrichte, oder ob man die auch in die Praxis schon umsetzen kann. Das sind ja zweierlei. Etwas als richtig erkennen und das Richtige tun können, ist nicht immer dasselbe. Und deshalb heißt es, ich habe das am Anfang schon mal zitiert, die Übung vom Lügen abzustehen, das ist das Beispiel Lüge, die Übung vom Lügen abzustehen, nehme ich auf mich. Sika ist der Pali-Ausdruck. Dahinter steht, es wird nicht erwartet, dass man alles gleich kann, was man gehört hat, sondern dass man sich in eine Art Übungssituation begibt, ein Trainingsprogramm auf sich nimmt, bei dem einem klar ist, ich fange an, ich muss mich da erst langsam eingewöhnen, ich kann nicht lange und alte Verhaltensmuster und innere Strukturen einfach dadurch aufbrechen und beiseite schieben, indem ich jetzt weiß, aha, eigentlich ist es anders. Sondern in uns läuft der alte Apparat noch eine ganze Weile weiter. Das heißt, es geht darum, dass wir in Bezug auch auf Sprache unsere Persönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes umbauen müssen. Wir müssen ein Stück weit anders werden. Da gibt es eine Lehrrede, in der der Erwachte uns deutlich macht, welche Komponenten da beteiligt sein müssen. Weil, wie gesagt, der Beschluss allein, ich will nicht mehr, der reicht nicht aus. Mehrere Faktoren also sind aktiv. Nummer 1. Richtige Anschauung kommt an erster Stelle. Und auf welche Weise kommt richtige Ansicht oder Anschauung an erster Stelle? Jemand erkennt falsche Rede als falsche Rede und jemand versteht richtige Rede als richtige Rede. Dies ist seine richtige Anschauung. Das ist ja völlig klar. Wenn ich nicht weiß, was richtig und falsch ist, kann ich es auch gar nicht machen. Ich brauche also Samadhi, den klaren Begriff, die klare Vorstellung, was ist meine Grundorientierung, was ist die Leitlinie. Ich muss wissen, was angemessene und unangemessene Sprache ist. Sprich, das ist der Weisheitsaspekt des Ganzen. Ich muss genug Weisheit besitzen, entweder durch Studium oder durch eigene Erfahrung, um eine deutliche Orientierung zu haben. Jemand unternimmt zweitens die Anstrengung, falsche Rede zu überwinden und richtige Rede zu erlangen. Das ist seine richtige Anstrengung. Das mahnt uns, ja, wir müssen auch die notwendige Energie aufbringen. Nur zu warten, dass alles sich von selbst richtet, wird nicht funktionieren. Man muss den unguten Gewohnheiten immer auf der Spur bleiben und immer, wenn sie auftauchen, dann auch den richtigen Impuls geben. Bleib weg, ich habe das doch jetzt anders gewusst oder ich will das doch anders machen. Also auch wenn innere Widerstände kommen, wenn man aus Bequemlichkeit in den alten Mustern bleiben will, dann wird jeweils dieses sich mühen, dieses sich aufraffen, dieses so einen Impuls geben, relevant. Dritter Punkt, achtsam überwindet jemand falsche Rede, achtsam erlangt jemand richtige Rede und verweilt darin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. Jetzt zusammenfassend, so kreisen diese drei Zustände um richtige Rede und treffen sich mit ihr, nämlich richtige Ansicht, richtige Anstrengung und richtige Achtsamkeit. Bleibt Achtsamkeit, Sati, übrig? Was hat Sati für eine Funktion? Ich nenne das mal für mich so Weisheit in Aktion. Wir alle wissen ja so im Hinterkopf, wissen wir alle, was richtig ist und was falsch ist und was man eigentlich machen und eigentlich lassen sollte. Nur in der konkreten Situation steht es nicht zur Verfügung. Es fällt uns immer erst eine Woche später ein. Ach, du hättest ja eigentlich. Und das ist die Aufgabe von Sati, wenn wir wissen, was rechte Anschauung ist und rechte Rede ist, es in dem Moment, wo wir das brauchen, auch uns vor Augen zu führen, ins Bewusstsein zu heben, dass man das auch richtig weiß. Man kann das Ganze auch nochmal unter einer anderen Sichtweise zusammenfassen, dass für diese Übung von der falschen Rede zur rechten Rede zu kommen, drei Heilskräfte im Einsatz sind. Einmal Panya, die Weisheit, die sagt, da geht's hin. Da ist die Tatkraft, die die Richtung vom Falschen zum Richtigen verändert. Und da ist die Achtsamkeit, die jeweils im konkreten Moment sagt, um was es geht oder nicht. Und nur das Zusammenwirken dieser drei, das ist das, was wirklich zielführend ist. Wir wissen, nein, ich muss es anders sagen, wir haben erkannt, dass es notwendig ist, den richtigen Maßstab zu kennen und den richtigen Maßstab sich vor Augen zu führen. Und da gibt es noch einen Punkt, den man nicht vergessen soll im Zusammenhang mit diesem Maßstab, dass man den nicht verlieren soll. Sagt ja schon, sich in der richtigen Orientierung und der eigenen Praxis klafft oft eine große Lücke. Und der Buddha weist darauf hin, für Sila insgesamt, dass sie sein sollte, unzerstückelt, unbeschnitten, ungemustert, ungesprenkelt. Ich will das im Einzelnen nicht jetzt erläutern, sondern nur darauf hinweisen, der Maßstab muss gültig sein, ohne grundsätzliche Ausnahmen, ohne Zerrieseln und Ausfransen an der einen Seite, sondern die Grundorientierung muss stehen. Warum? Weil es ja immer wieder zu Situationen kommt, wo ich einerseits weiß, ich soll so und so und mich trotzdem ganz anders verhalte. Da gibt es zwei Varianten. Entweder ich passe mein Verhalten langsam meinen Maßstäben an. So sollte es sein. Oder ich passe meine Maßstäben mein Verhalten an. Und das ist, was ich sozusagen in der buddhistischen Szene immer mal wieder beobachte. Die Lehre schwebt ganz da oben. So die einen wollen da hoch und die anderen sagen, das ist mir zu weit, dann hole ich doch den Buddha runter da, wo ich bin. Ist doch viel bequemer. Und das ist damit gesagt, Leute, wenn ihr im Moment scheitert an irgendeiner Sache, ist nicht das Problem. Das Problem entsteht dann, wenn aus dem Scheitern die Konsequenz kommt, also verbiege ich mir diese Regeln so, dass sie zu mir passen. Ihr müsst umgekehrt die Regel belassen. Ja? Sie darf nicht angesägt oder angebohrt werden. Sie muss bleiben und ihr müsst versuchen, Stück für Stück daran zu wachsen, euch in diese Richtung zu bewegen. Da kann man sich ja so Stoßgebete zurechtlegen, so geistige Hilfen, die einem das sagen, nach dem Motto, ja, das ist mir schiefgegangen im Moment. Aber ich weiß, was eigentlich richtig ist. Oder man stellt fest, ja, die Dränge in mir sind im Moment so stark, sie sind stärker als ich. Ich kann im Moment nicht, ich muss quasi die Regel übertreten, auch wenn es mir wehtut. Aber dadurch wird meine geistige Orientierung nicht verloren gehen, sondern das bleibt mir erhalten. Erinnern wir uns an die Notlüge, ja? Und an das Beispiel Mallika. Da kann man das nochmal drastisch machen. Es ist ein Unterschied, ob man in einer Situation, die einem unheimlich peinlich ist, in seiner Not sagt, war ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, hast dich getäuscht. Wohl wissend eben, ja, bin ich von der reinen Wahrheit abgewichen. Ja, ich habe was Dummes gemacht, aber ich bleibe im Kopf klein, das sagen. Oder ob man sich selbst am Ende einredet, ja, das kann eigentlich gar nicht gewesen sein. Da muss ich getäuscht haben. wahrscheinlich habe ich mich selbst getäuscht. Ja. Also das ist die Botschaft, auf der Ebene der Anschauung des Wissens der Orientierung klar bleiben, selbst wenn in der Alltagssituation die Abweichungen vom Ideal immer wieder eintreten. Denn das genau ist ja die Übungssituation, das immer wieder sich aufraffen, das immer wieder sich einen Impuls geben, zu wachsen, sich zu trainieren. Was setzt das aber voraus? Das Stichwort Sati ist ja schon mal gefallen. Wenn ich diesen Prozess der inneren Verwandlung ernst nehme, dann setzt das ja voraus, dass ich hingucke, was passiert denn da einfach. Wenn meine Achtsamkeit nicht vorhanden ist, wenn die nicht klar sieht, was los ist, kann da auch gar keine Veränderung eintreten. Und da möchte ich mal fortsetzen an einer Stelle, die wir in anderen Zusammenhängen schon mal hatten, nämlich da, wo der Erwachte mit seinem Sohn Rahula spricht. Ihr erinnert euch vielleicht, wo er ihn sozusagen einweist, wie verkehrt es ist, sich der Lüge hinzugeben und sich nicht zu schämen, wenn man sich dabei ertappt. Und in der Fortsetzung dieser Unterweisung sagt er seinem Sohn auch, wie er selbst jetzt in dieser Frage umgehen soll, wie er mit seiner Achtsamkeit umgehen soll. Was immer du, Rahulo, für ein Wort sprechen willst, eben dieses Wort sollst du dir betrachten. Wie wenn ich dieses Wort, das ich da sprechen will, mich selber beschwerte oder andere beschwerte oder beide beschwerte. Das wäre ein unheilsames Wort, das Leiden aufzieht, Leiden züchtet. Wenn du, Rahulo, bei dieser Betrachtung merkst, dieses Wort, das ich da sprechen will, das kann mir selber schaden, kann anderen schaden, kann beiden schaden. Es ist ein unheilsames Wort, das Leiden aufzieht und Leiden züchtet. So hast du ein derartiges Wort sicher zu lassen. Wenn du aber, es brauche ich das Ganze nicht zu wiederholen, merkst, ich habe vor, etwas zu sagen und merke dabei, es schadet weder mir noch den anderen noch der Gesamtsituation, dann kannst du reden. Also ihr seht dabei, dass die Achtsamkeit nicht nur sozusagen rückblickend auf etwas schaut, sondern schon im Moment, wo ich etwas vorhabe, guckt, ist das in Ordnung. Das heißt, eine Zukunftsorientierung und das Kriterium ist, ist dieses Wort belastend, tut es anderen weh, also ist es beschwerend für alle Beteiligten? Wenn ja, lass die Absicht fallen, verfolge sie nicht weiter. Wenn nein, sprich das aus, was du sagen willst. Und so wird die Anweisung auch sich auf die beiden anderen Zeiten noch beziehen. Wenn du sprichst, also nicht erst, wenn du was vorhast, sondern wenn du schon dabei bist in deiner Rede, dann lacht die Achtsamkeit immer links, rechts, wo auch immer drauf gucken. Und wenn du merkst, im Moment sage ich etwas, was diese negativen Eigenschaften hat, Schluss, Ende. Wenn du merkst, alles in Ordnung, kannst du weitermachen. Und das Letzte ergibt sich aus der inneren Logik, dass es auch sinnvoll ist, eine Nachbetrachtung zu machen. Wenn man ja seinen Redeschwall abgelassen hat, nachher mal zu gucken, was war denn eigentlich los, und dann Bilanz zu ziehen. Da kannst du natürlich am Ende nicht sagen, wenn das schlecht war, du, ich nehme das alles zurück, ich sammle meine Worte wieder ein. Das wird nicht richtig funktionieren. Da bleibt nur eins übrig, dass du dann, das ist für Mönche empfohlen, dass du dann zu deinem Lehrer gehst oder zu Mitmenschen, zu denen du Vertrauen hast und denen das schilderst, denen das sozusagen beichtest. Weil du in dem Moment für dich das Vergangene aufarbeitest und gleichzeitig dir die Maßstäbe nochmal klar machst und auch sagst, ach, künftig will ich besser darauf aufpassen, dass mir das nicht mehr passiert. Das kann übrigens auch für Laien ähnlich sein, dass man mit jemandem mal redet, stell dir doch mal vor, was mir da passiert ist, und dass man über diese Art und Weise das aufarbeitet. Wenn man allerdings merkt, ja, war in Ordnung, was ich da erzählt und gesagt habe, dann kann man ja, sich grünes Licht geben. Du brauchst an dieser Stelle nicht aufzupassen. Oder nein, natürlich musst du aufpassen, aber du kannst auf diese Art und Weise weitermachen. Und jetzt ein letzter Punkt. Also ich habe bisher eher so abstrakte Maßstäbe genannt, ja, die mehr so kopfgesteuert sind, wo die Weisheit uns sagt, so und so könnte und sollte es sein. Aber der Buddha gibt auch noch einen sehr lebenspraktischen, eher psychologisch orientierten Punkt, an dem man abmessen kann, ob das, was man tut, vernünftig ist, heilsam oder nicht. Das Grundprinzip ist, dass man versucht abzuschätzen, welche Wirkung hat das, was ich sage, auf den Betreffenden? Also was sind die Folgen von dem, was ich sage? Da gibt es die berühmte Lehrrede, das berühmte Gespräch mit den Leuten von Velutvara. Das will ich euch noch vorlesen. Dahinter steht die Aufforderung oder die Empfehlung, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Dann kann man nämlich abschätzen, was sich da tut, wenn man was sagt. Würde jemand durch Lügen meine Interessen schädigen? Würde jemand mich durch Hintertragen mit meinen Freunden entzweien? Würde mich jemand durch barsche Worte anfahren? Würde mich jemand durch belangloses Gerede, seichtes Geschwätz belästigen, so wäre mir das nicht lieb und angenehm. Würde nun aber ich einem anderen durch Lügen seine Interessen schädigen, einen anderen durch Hintertragen mit seinen Freunden entzweien, durch barsche Worte anfahren, durch belangloses Gerede, seichtes Geschwätz belästigen, so wäre ihm das nicht lieb und angenehm. Wenn nun aber ich einem anderen das antun würde, so wäre ihm das unlieb und unangenehm. Und umgekehrt. Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für den anderen eine unliebe und unangenehme Sache. Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, wie könnte ich das einem anderen aufladen? Wer sich das vor Augen führt, dem liegt selber das Lügen, das Hintertragen, das barsche Reden, das seichte Geschwätz fern. Andere regt er an, davon abzustehen, und er lobt es, wenn jemand davon absteht. Das ist der rechte Wandel in Worten, darüber ist er sich vollkommen klar geworden. Das ist dasselbe, worüber wir die ganzen Tage oder die beiden Tage reden, jetzt nur noch mal in einer anderen Art und Weise zusammengefasst auf Deutsch. Mir ist ungute Rede unangenehm, dem anderen auch. Wie könnte ich denn einem anderen das antun, was ich selbst nicht mag? Und da hast du doch einen Maßstab, weil die Menschen mehr oder weniger ähnlich ticken. Es ist ja nicht so, dass ein anderer ganz anders funktioniert als wir. Das heißt, man braucht nur in sich hineinzugucken, um zu merken, welche Folgen das hat, was ich sage oder nicht sage. Allerletzter Satz, damit man nochmal sieht, was die Bandbreite angeht, die die Belehrungen des Buddha umfassen. Die sind manchmal ganz eng. Wenn ihr nur sagt, hör auf zu lügen, äußere nichts, was der Unwahrheit spricht. Primitiv zu sozusagen Basics, um was es da geht. Differenziert ist es schon, also das ist das Sila gewesen, das vierte Sila. Differenzierter ist es schon, wenn man sich den Achtpfad anschaut, weil da rechte und unrechte Rede auf diese vier Arten schon mal geschildert werden. Und noch weitergehender wird es, wenn man dann hinzunimmt, noch die Ebene nicht nur des Verstehens, sondern auch die Ebene des Gemüts und des Herzens, dass das, wie ich schon ein paar Mal sagte, den Gesamt- oder einen Gesamtumbau der Person erfordert. Nicht? Und noch dazu gehört, dass rechte Rede wiederum nur ein Teil eines umfassenden Trainingsprogramms ist. Rechte Rede allein reicht auch wiederum nicht, sondern da muss man gucken, dass man die vielen anderen Aspekte des Übungsweges mit beachtet. Danke euch.